Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Christoph Bührer aus Berlin. Christoph, ich freue mich über die Möglichkeit, mich heute mit dir zum Thema Hirnblutung bei Frühgeborenen zu unterhalten. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass es klappt.
Aber bevor wir anfangen, hier eine kurze Vorstellung deiner Person. Professor Dr. Christoph Bührer, seit 2008 Direktor der Klinik für Neonatologie an der Charité in Berlin, meine alte Wirkungsstätte. Du warst nach deinem Studium und Tätigkeiten in New York, Hannover und Hamburg seit 1990 in Berlin in der Neonatologie. Und dann bist du Anfang 2005 als Leiter der Neonatologie nach Basel gegangen. Wissenschaftlich beschäftigst du dich bereits schon lange mit der neurologischen Entwicklung von Neugeborenen, aber du bist auch insbesondere für deine sehr gewissenhafte Analyse wissenschaftlicher Daten bekannt und darauf aufbauend der Therapieempfehlung. Daher freue ich mich besonders, dass du unseren Zuhörenden heute ein Update zum aktuellen Stand zu den Hirnblutungen geben wirst. Ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch. Aber zunächst meine Routinefrage, was habe ich bei meiner Vorstellung vergessen, was für dich noch von besonderer Bedeutung ist?
Eigentlich nichts.
Wir haben noch eine neue Kategorie eingeführt und kannst du uns aus deiner beruflichen Tätigkeit irgendwie ein Erlebnis erzählen, das für dich besonders überraschend war oder dich besonders geprägt hat?
Ja, es gibt auch so Ereignisse, die einen sehr oder mich sehr erschreckt haben. Ich war ursprünglich, bevor ich in der Neonatologie war, in der Kinderonkologie. Und da gehörte es zu den Aufgaben, dass man Kinder lumbal punktierte und ihnen Zytostatika intrathekal verabreicht hat. Und das habe ich gemacht. Das war im zweiten Monat meiner klinischen Tätigkeit. Und als ich die Spritze dann injiziert hatte, stellte sich heraus, dass es eine falsche Spritze war mit der dreifachen Menge Zytostatikum. Ich war ziemlich erschreckt. Und dann wieder liquor abgelassen, ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Aber es hat mir gezeigt, wie gefährlich das ist, was wir machen. Und dass man sich immer überlegen muss, welches Gefahrenpotenzial in dem steckt, was wir mit sehr zerbrechlichen Kindern machen.
Eindrucksvoll. Und ich glaube, ja, das vergisst man im Alltag manchmal, ne? So ein bisschen diese Gefahren, die man da mit Routineprozeduren verbunden sind. Okay, vielen Dank. So, Hirnblutungen sind ja heute bei Frühgeborenen zum Glück deutlich, deutlich seltener geworden. Aber kannst du vielleicht insbesondere unseren jungen Zuhörern berichten, wie die Situation in den 1990er Jahren war?
Damals war das Prinzip des antenatalen Transfers und der antenatalen Lungenreife noch nicht so etabliert, wie wir das heute haben. Und dadurch gab es einfach mehr Hirnblutungen. Vor allem gab es auch Hirnblutungen bei Kindern, wo wir die heute nicht mehr sehen. Grundsätzlich hat sich die Situation aber nicht gewandelt, weil es gibt heute leider genauso Hirnblutung wie früher. Die Kinder sind vielleicht etwas kleiner, aber es ist keine Krankheit, die man ausrotten kann.
Okay. Und was denkst du, was die Ursache dafür war, dass es heute eher weniger sind oder bei kleineren?
Ja, wie ich schon angedeutet habe. Erstens haben wir heute eigentlich flächendeckend antenatal steroidexponierte Kinder. Und diese Steroide sind nicht nur gut für die Lunge, sie stabilisieren auch die Gefäße, aus denen es im Gehirn bei einer Hirnblutung eben in den Ventrikel hineinblutet. Und zweitens ist es mittlerweile auch so, dass die allermeisten Kinder an einem Ort zur Welt kommen, wo sie dann direkt von den Neonatologen im Kreißsaal versorgt werden können und nicht mehr mit einem Fahrzeug von einem Gebäude in ein anderes transferiert werden müssen. Und dieser postnatale Transfer über Stock und Stein, der hat sicherlich einiges zu den Hirnblutungen beigetragen, die wir heute halt seltener sehen. Okay. Damit sieht man auch schon, was wichtig ist. Hm. Antenatale Lungenreife, und das ist nicht Lungenreife, sondern Gefäßreife in diesem Fall. Hm. Das ist ein Effekt, der von der Surfaktenproduktion völlig unabhängig ist. Sondern es ist eine direkte Stabilisierung von Gefäßen in der germinalen Matrix. Und das zweite ist Vermeidung von postnatalem Transport. Das heißt letztlich ein organisatorischer Fortschritt.
Okay, da hast du sicherlich schon einen ganz wichtigen Faktor genannt, die Gefäße. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, warum es überhaupt zu einer Hirnblutung kommt oder was man darunter verstehen muss.
Ja. Also erst einmal ist der Ausdruck nicht so ganz richtig. Es blutet ja nicht irgendwo im Gehirn, sondern es blutet immer an der gleichen Stelle. Und das ist so eine Art Baustelle am Boden der Seitenventrikel, wo sich Gefäße befinden, die im Rückbau betroffen, im Rückbau sind. Und wenn, das muss man sich vorstellen wie eine Baustelle, da steht ein großes Schild dran auf der Autobahn, 80 fahren, 60 fahren. Und wenn man zu schnell in diese Baustelle reinfährt, dann kann es einen Unfall geben. Und genau das passiert, wenn nach der Geburt der Blutdruck ansteigt, und das tut er physiologischerweise, und dieser Anstieg zu schnell ist, dann kann es dort zu einem Platzen von Gefäßen kommen. Und alles, was zu einem krisenhaften Blutdruckanstieg führt, also wenn man zum Beispiel das Kind nicht schön sanft behandelt oder wenn man Katecholamine gibt, die den Blutdruck zu schnell steigern, dann kann es zu einer Ruptur von Gefäßen führen. Und das Blut ergießt sich dann erstens mal nur neben die Gefäße, das ist die klassische subependymale Blutung. Und diese Häutchen sind aber sehr dünn. Und dann kann, wenn die Häutchen platzen, dann ergießt sich das Blut in die Seitenventrikel. Und das ist die klassische intraventrikuläre Hirnblutung. Also alles, was plötzlich einen Blutdruckanstieg macht, und zwar, es geht nur um die ersten wenigen Tage nach der Geburt, wo dieser Anstieg physiologisch ist, kann eine Blutung auslösen. Und wenn die Gefäße sich stabilisiert haben und wenn der Blutdruck sich stabilisiert hat, gibt es keine Hirnblutung mehr. Die gibt es nur in den ersten 2-3 Tagen nach der Geburt.
Das ist ja der spannende Aspekt, ne? Dass es relativ egal ist, ob das Kind 24, 23 Wochen ist. Wenn es 2-3 Tage überstanden hat, dann treten die kaum noch auf oder so gut wie nicht mehr auf, die Hirnblutung.
Und das kann man erklären, weil es erstens verbunden ist mit der Unreife dieser Gefäße. Und unter dem Einfluss der sehr viel höheren Sauerstoffspannung nach der Geburt stabilisieren sich diese Gefäße. Und zweitens, dieser krisenhafte Blutdruckanstieg, der Blutdruck ist vor der Geburt lächerlich niedrig. Der ist irgendwie 25 zu 10. Und dann steigt er nach der Geburt relativ schnell an, verdoppelt sich nahezu. Und das ist die Zeit, wo eine solche Blutung auftreten kann. Wenn die Baustelle aufgeräumt ist, dann werden die 80 und 60 Schilder abgeräumt und dann kann man ganz normal durchfahren, ohne dass da was Schlimmes passiert.
Aber in der klinischen Praxis haben wir ja häufig weniger Angst vor einem hohen Blutdruck als vor einem zu niedrigen Blutdruck, oder?
Wir sind halt gewohnt, dass, wenn wir Blutdruck messen, da ganz andere Werte stehen, als was bei einem Feten normal ist. Und das Problematische ist der plötzliche Blutdruckanstieg. Das kennen die Erwachsenenmediziner auch. Wenn wir jetzt auf einmal unseren Blutdruck verdoppeln würden in kurzer Zeit, dann würde die Gefahr einer hypertensiven Krise und auch einer intrakraniellen Blutung bestehen. Und das passiert bei einem Neugeborenen, dass sich der Blutdruck innerhalb weniger Stunden drastisch verändert. Und wenn das krisenhaft passiert, und das ist immer, wenn eine Erstversorgung hektisch läuft, wenn man viel an dem Kind manipuliert, dann ist die Gefahr größer. Und das erklärt, je niedriger der Abgabewert ist, desto aufgeregter ist der Doktor und desto mehr macht er an dem Kind rum. Und genau das führt zu solchen Blutungen.
Jetzt hast du schön beschrieben, wo diese Blutungen auftreten können. Aber welche langfristigen Konsequenzen ergeben sich daraus?
Es ist wichtig, sich zu realisieren, dass es ja erstmal nur in den Liquor hineinblutet. Und das passiert vielleicht sonst auch mal. Und wenn das kleine Mengen sind, ist das nicht weiter schlimm. Aber das können größere Mengen sein. Das Blut gerinnt und es kann den Abfluss verstopfen. Und wenn dann neuer Liquor produziert wird, dann kann der Liquor nicht abfließen und es kommt zu einem Hydrocephalus. Wenn sehr viel Blut eintritt in die Ventrikel, wird Druck ausgeübt auf die daneben liegende Wand. Und das Gehirn ist super weich in dem Alter. Und wenn da Druck auf die Wand ausgeübt wird, können die dahinterliegenden Venen komprimiert werden. Und das führt zu einer Abflussstörung aus dem Gehirn. Und wenn gleichzeitig weiterhin in das Blut in das Gehirn hineinfließt, es aber nicht mehr abfließen kann, dann blutet es weiter. Und das ist das, was man so im allgemeinen Sprachgebrauch viertgradige Hirnblutung nennt. Also ein Sekundärphänomen, das dadurch entsteht, dass in den Ventrikeln der Druck erhöht ist, der venöse Abfluss in den daneben liegenden Parenchymabschnitten eingeschränkt, so das Blut reinfließen kann in das Gehirn, aber nicht wieder raus. Und dann rupturieren weitere Gefäße.
Hm.
Das ist eine Mischung aus ischämischem und hämorrhagischem Infarkt.
Okay. Also wirklich eine Blutung auch in das Hirngewebe rein, als schwere Konsequenz davon.
Hm.
Und wie machen die Kinder sich später bemerkbar?
Das hängt sehr stark vom Ausmaß der Blutung ab, vom Ausmaß der Gehirnzerstörung. Es ist überraschend, wie wenig mittelgroße, auch viertgradige Hirnblutungen sich später funktionell bemerkbar machen. Wir tendieren dazu, Hirnblutungen in ihrem Ausmaß für die weitere Entwicklung des Kindes zu überschätzen, weil sie im Sono so eindrücklich sind. Die liegen genau da, wo man super gut schallen kann, und dann sind das so weiße Klumpen und dann erschrecken wir erstmal total. Wenn man sich aber die Langzeitverläufe anguckt, dann hat die intraventrikuläre Blutung längst nicht die Bedeutung für die weitere Entwicklung eines Kindes, als wir das gemeinhin annehmen. Man muss sich auch immer klar machen, es blutet erstmal nur in den Ventrikel hinein, das heißt in einen intrakraniellen Vorratssee. Und wenn daneben etwas kaputt geht, dann sind dort keine kleinen grauen Zellen, sondern es sind nur Leitungen. Und die Leitungen müssen dann halt irgendwie anders den Weg zwischen den kleinen grauen Zellen und dem Körper finden. Aber die kleinen grauen Zellen, der Bereich, mit dem man denkt und fühlt, ist von der Hirnblutung nicht betroffen. Und nur wenn das der Fall ist, also schlimm, was ganz selten ist, ist Thalamusbeteiligung, oder wenn die Blutung so groß ist, dass auch kortikale Strukturen in Mitleidenschaft gezogen sind, dann hat es funktionelle Auswirkungen, die wirklich schlimm sind. Aber die Auswirkungen einer Hirnblutung sind viel niedriger, als wir das am Anfang annehmen. Eine PVL zum Vergleich ist viel, viel schlimmer.
Mhm. Das finde ich auch immer wieder eindrucksvoll. Ne? Man sieht so die großen Bilder, wie du gerade sagst, im Ultraschall, sieht sehr gefährlich aus. Aber wenn man die Kinder dann später nochmal sieht, ist oftmals gar nicht so groß die Auswirkung. Das finde ich auch das Schwierige, den Eltern irgendwie mitzuteilen. Ne? Also man sieht eine Blutung und dann kann man relativ wenig sagen.
Ja, aber ich sage denen immer, es hat, wenn es eine Zweier- oder Dreierblutung ist, es hat in den Liquor hineingeblutet. Es ist keine intraparenchymatöse Blutung. Sondern es ist zunächst einmal nur eine Blutung in diese Vorratsseen, wo das Wasser drin ist, was eigentlich nicht im Gehirn gebraucht wird, sondern außen um das Gehirn herum, damit das Kind, wenn es mit dem Kopf wackelt, das Gehirn nicht an den Schädel schlägt.
Ja, für Eltern ist es ja häufig, wenn die überhaupt eine Hirnblutung kennen, dann ist es ja der Schlaganfall, den die von den Erwachsenen kennen. Und der ist ja katastrophal. Das versuche ich auch immer klarzumachen, dass da ja keine Hirnentwicklung mehr stattfindet bei den Erwachsenen.
Ja, aber es ist auch pathophysiologisch was ganz anderes.
Ja.
Also, oder eine Subarachnoidalblutung.
Genau.
Die betrifft direkt den Kortex. Während die intraventrikuläre Blutung betrifft keine kleinen grauen Zellen.
Okay, vielen Dank.
Das passt übrigens auch zu den Ergebnissen randomisierter Studien. Man hat ja gesehen, dass man mit einer Prophylaxe durch Indomethacin die Anzahl schwerer Blutungen verringern kann. Und bei den Zwei-Jahres-Untersuchungen stellte sich heraus, dass das aber für das funktionelle Outcome gar nicht so bedeutsam war. Also das funktionelle Outcome war statistisch nicht unterschiedlich, obwohl die Kinder viel weniger schwere Hirnblutungen hatten. Das heißt, wir überschätzen Hirnblutung in Bezug auf das, was sie beim Kind später funktionell anrichten.
Okay, vielen Dank. Also jetzt hast du kurz dargestellt, welche Auswirkungen das hat, aber wie sieht die aktuelle Situation aus? Bei welchen Kindern sollte ich wann schauen, ob eine Hirnblutung vorliegt?
Wir wissen ja, dass Kinder unter 30 Wochen hirnblutungsgefährdet sind. Und das sind Kinder, die in den meisten Kliniken routinemäßig nach einem bestimmten Schema untersucht werden. Der Ultraschall tut ja nicht weh und man kann ihn so durchführen, dass er die Kinder auch nicht belästigt. Wenn ein Kind in der Phase, wo es hirnblutungsgefährdet ist, akute Symptome hat, die auf eine Hirnblutung hinweisen, das sind die Symptome des plötzlichen Blutverlustes, dann kann man sich mit einer ganz kurzen Untersuchung ein Bild davon machen, ob das auf einer intraventrikulären Blutung beruht oder nicht.
Hm. Und würdest du routinemäßig was vorschlagen, zu bestimmten Zeitpunkten die zu untersuchen?
Ich glaube, alle Kliniken haben da bestimmte Schemata. Es macht Sinn, wenn man mit 5 bis 7 Tagen guckt und da ist nichts, dann kann man sagen, wir sind durch. Da kommt auch nichts mehr. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Alle Eltern gucken im Internet nach und finden, oh, es gibt diese schlimmen Hirnblutungen. Und wenn ich dann mit 5 bis 7 Tagen einen Ultraschall mache und sage, ist keine Hirnblutung und die kann jetzt auch nicht mehr kommen, weil das Kind zu groß ist, dann ist das noch eine ganz große Erleichterung für die Eltern.
Ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, irgendwie mit 3 Wochen oder so, wenn sich das Kind plötzlich verschlechtert hat, dann nochmal nach einer Hirnblutung zu suchen.
Ja, also mit 5 bis 7 Tagen kann man sagen, wir können eine Hirnblutung ausschließen. So wie man mit 2 bis 3 Wochen sagen kann, wir können eine PVL ausschließen.
Okay.
Und wie gesagt, mit 5 bis 7 Tagen die IVH, den IVH-Schall. Man macht ihn oft schon zusätzlich ein bisschen früher, um zu sehen, ob da irgendwas Akutes ist. Wenn eine Hirnblutung da ist, dann muss man in Abhängigkeit vom Ausmaß dieser Hirnblutung immer wieder schallen, nämlich um zu gucken, ob sich da eventuell ein Hydrocephalus entwickelt. Aber das ist dann sehr abhängig vom Ausmaß der Hirnblutung.
So, Christoph, du hattest schon am Anfang erzählt, dass insbesondere die Lungenreifeinduktion zu einer deutlichen Reduktion geführt hat. Aus deiner Sicht, welche Maßnahmen sollten heute noch Standard sein, um Hirnblutung zu vermeiden?
Also die Lungenreifeinduktion trägt ihren Namen zu Unrecht, weil es geht gar nicht nur um die Lunge. Die antenatalen Steroide machen einiges. Sie führen auch zur Induktion der Surfactant-Synthese, aber sie stabilisieren direkt die Gefäße, aus denen es bei einer Hirnblutung blutet. Das muss man sich klar machen. Wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die Erstversorgung, das ist die Phase, wo der Blutdruck ja am meisten ansteigt, so ruhig wie möglich läuft. Alles, was dazu beiträgt, die Hektik aus dieser Situation herauszunehmen, verbessert die Chancen des Kindes, ohne Hirnblutung daraus hervorzugehen. Man kann auch versuchen, dafür zu sorgen, dass der Abfluss des Blutes aus dem Gehirn nicht gestört wird. Das macht man, indem man den Kopf des Kindes etwas erhöht, lagert und guckt, dass das Kind den Kopf nicht zu sehr zur Seite dreht, um die Venen, Venae jugulares nicht abzuklemmen. Da gibt es Daten, die suggerieren, dass das wahrscheinlich gut ist. So ganz streng bewiesen ist es nicht, weil die Studien notgedrungen klein sind. Aber dieses Kopfmittellage, leicht erhöhter Oberkörper, fördert den Blutabfluss aus dem Kopf und verringert dadurch wahrscheinlich die Anzahl schwerer Hirnblutungen.
Ah, das ist spannend.
Und ansonsten solche Kinder wie ein rohes Ei zu behandeln, so vorsichtig wie möglich. Es gibt eine medikamentöse Prophylaxe, das ist Indomethacin. In randomisierten Studien hat sich gezeigt, dass das funktioniert. Man kann damit die Anzahl schwerer Hirnblutungen reduzieren. Und erstaunlicherweise wirkt sich das aber nicht positiv auf die 2-Jahres-Daten aus. Man kann das so interpretieren, dass entweder die Hirnblutungen völlig überschätzt werden für die 2-Jahres-Untersuchung oder dass Indomethacin eine gewisse Eigentoxizität hat, die den positiven Effekt, der dadurch entsteht, dass man weniger Hirnblutung wieder zunichte macht. Wenn das so ist, dann ist es wichtig, dass man das Indomethacin nur den Kindern gibt, die wirklich hirnblutungsgefährdet sind. Das ist die Strategie, die wir zurzeit verfolgen.
Und wie würdest du die Gruppe definieren? Nur die ganz kleinen, 23, 24, 25 Wöcher oder?
Na, es gibt Risikofaktoren. Also Risikofaktoren sind Unreife. Je unreifer, desto höher das Risiko. Männliches Geschlecht. Nicht durchgeführte antenatale Steroidgabe.
Okay.
Mehrlinge. Postnataler Transport. Okay. Auskühlung. Alles, was Stress macht.
Okay.
Und ein wichtiger Faktor, Amnioninfektionssyndrom, also ein hohes IL-6 ist ein klassischer Risikofaktor, vielleicht sogar der wichtigste Risikofaktor, den es gibt.
Okay. Aber du sagst es, Indomitazin ist gar nicht über die Duktuswirksamkeit, sondern wirklich Gefäßstabilisierung, die Wirkung vom Indomitazin.
Hat mit dem Duktus überhaupt nichts zu tun. Das ist tierexperimentell sehr schön gezeigt, dass es ein direkter Effekt ist auf diese Gefäße, aus denen es herausblutet. Also diese Gefäße sind biochemisch gesehen in einem Entzündungszustand. Und entzündungshemmende Medikamente, das ist das antenatale Steroid oder das postnatale Indomitazin, stabilisieren diese Gefäße und damit reduziert sich die Blutungsgefahr.
Okay. Ich wollte noch mal kurz auf diese Kopfneutrallage drauf hinaus. Die wird ja teilweise noch ja, sehr streng verwendet. Die steht so ein bisschen im Widerspruch zu den Möglichkeiten, postnatales Bonding gleich durchzuführen oder auch eine Bauchlage für die Atmung besser hinzubekommen. Hältst du die Evidence, dass ich durch Kopfneutrallage wirklich Hirnblutung vermeiden kann, für so stark, dass du das um jeden Preis machen würdest, oder?
Also wir machen das, aber es interferiert nicht mit dem Bonding.
Okay.
Das stimmt, Bauchlage geht dann nicht.
Ihr legt die sozusagen in Rückenlage gerade
auf. Genau, wir legen es in Rückenlage der Mutter zwischen die Brüste.
Okay. Das geht. Okay.
Wir achten einfach darauf, dass der Kopf nicht zu stark deflektiert wird und dass er nicht zu sehr gedreht wird.
Verstehe. Okay. Aus deiner Sicht gibt es Maßnahmen, wo du sagst, die werden häufig durchgeführt, aber dafür gibt es überhaupt keine Evidenz?
Also es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die versucht wurden, zum Beispiel Phenobarbital oder Gefrierplasma, und die haben nichts gebracht. Ob das noch jemand macht, weiß ich nicht.
Okay. Jetzt sagen wir mal, die Situation ist eingetreten, da ist eine intraventrikuläre Blutung aufgetreten. Was muss ich dann machen?
Also das hängt sehr vom Ausmaß ab. Also wenn sehr viel Blut ausgetreten ist, dann kann das Kind ja in so einer Art hämorrhagischen Schock sein. Es kann so weit gehen, dass man das Kind transfundieren muss. Wenn das Kind keine Symptome hat, braucht man es einfach nur beobachten. Es gibt Kinder, die entwickeln Symptome und da kann man Krampfanfälle von Schmerzen nicht gut unterscheiden. Und beides muss man behandeln. Wichtig ist, wenn man Krampfanfälle behandelt, das muss man nur in der Akutphase machen. Also man gibt denen ein paar Tage lang Phenobarbital und dann ist gut.
Weil danach die Krämpfe nicht mehr auftreten?
Genau, bei allen symptomatischen Krämpfen ist, dass man eigentlich nur akut behandeln muss. Das gilt ja für andere Sachen auch. Das gilt auch für eine Asphyxie zum Beispiel. Und wenn das akute Ereignis vorbei ist, dann kann man die antikonvulsive Medikation absetzen, wobei man sich vor Augen führen muss, dass Phenobarbital eine Halbwertszeit von etwa 7 Tagen hat. Das heißt, so sehr schnell verschwindet es sowieso nicht aus dem Körper. Aber das ist jetzt nicht der Beginn einer Epilepsie.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, den Eltern das entsprechend zu kommunizieren, weil das ist häufig die Angst der Eltern, dass dann eine Epilepsie auftritt, beziehungsweise damit verbunden ist.
Ja, es ist erstaunlich, dass Epilepsie eigentlich bei ehemaligen Frühgeborenen mit Hirnblutung nur selten ein Problem darstellt. Es gibt solche Kinder, die haben dann aber katastrophale Hirnblutungen, wo das halbe Hirn zerstört wurde. Aber die meisten Kinder entwickeln keine Epilepsie.
Und du würdest auch nicht so behandeln, dass das EEG sozusagen behandelt wird, also eine EEG-Kontrolle und dann?
Nein, es gibt ganz klare, das EEG braucht man eigentlich nur, um rauszukriegen, sind es wirklich Krampfanfälle. Ja, oder da reicht das AEG, also das Roh-AEG. Es gibt eine klare Empfehlung der ILAE, die sagt, bei symptomatischen Krämpfen soll man, wenn die Krämpfe als solche nicht mehr sichtbar sind, mit der Behandlung aufhören, auch wenn das EEG nicht normal ist.
Ich glaube, das ist eine wichtige Information und auch eine wichtige Empfehlung der Fachgesellschaft. Ja. Jetzt hat man vorhin gesprochen, dass ein Risiko ja auftreten kann, dass der Liquor nicht abfließt durch die Blutung. Welche Möglichkeiten haben wir da?
Genau, also die Gefahr besteht, das Blut gerinnt. Der Liquor fließt ja durch ein sehr dünnes Gefäßsystem ab. Und wenn da so ein Thrombus drin sitzt, dann kann es sein, dass der Liquor nicht abfließen kann. Und der Liquor ist eine Flüssigkeit, die ja vom Körper nicht gereinigt wird, sondern einfach weggeworfen wird. Und der Körper macht dann neuen Liquor, der sauber ist, aber der neue Liquor kann nicht abfließen. Und eine Möglichkeit, wenn das dazu führt, dass der Kopf immer weiter wächst, besteht darin, dass man endoskopisch das Gerinnsel herausspült. Das macht man so etwa zwei Wochen nach der Blutung. 2 bis 3 Wochen nach der Blutung. Da kann man entscheiden, ob das Gerinnsel sich von alleine auflöst oder ob das nicht der Fall ist und sich ein posthämorrhagischer Hydrocephalus entwickelt. Und mit einem endoskopischen Eingriff kann man das Gerinnsel herausspülen. Wenn die Kollegen aus der Neurochirurgie da hineingucken, dann sieht dieser Liquor erstmal ganz trübe aus, also wie lehmiges Wasser oder wie Cola. Mhm. Und dann wird gespült mit großen Mengen Flüssigkeiten. Also man spült mit einer Menge, die etwa dem Körpergewicht des Kindes entspricht oder ist sogar übersteigt. Angewärmte Kochsalzlösung. Mhm. Dauert vielleicht so eine Stunde. Und danach ist der Liquor sauber. Und in etwa 1/3 der Fälle reicht das aus, dass dann nämlich der Liquor wieder so sauber ist, dass er dann einem Restgerinnsel vorbeifließen kann. Oder das Gerinnsel wurde mit rausgespült. Und das Kind braucht dann später keinen ventrikuloperitonealen Shunt. Aber manchmal reicht es nicht und es ist weiterhin so, dass der Liquor nicht gut abfließen kann. Dann muss man irgendwann später einen ventrikuloperitonealen Shunt legen.
Und würdest du sagen, diese Spülung ist schon Standard oder wie sieht die Datenlage aus?
Es ist ein neues Therapieverfahren, das so etwa seit 10-12 Jahren praktiziert wird. Es gibt Vergleichsstudien, die aber alle nicht randomisiert sind, die darauf hindeuten, dass es das Verfahren ist mit der niedrigsten Komplikationsrate. Es gibt ein Register für alle neurochirurgischen Eingriffe bei posthämorrhagischem Hydrocephalus. Und man hofft, dass durch die Auswertung dieses Registers sich das Bild noch etwas weiter klärt. Es ist zumindest in Händen geübter Neurochirurgen ein vergleichsweise komplikationsarmes Verfahren. Glücklicherweise braucht man es so selten, dass es auch gar nicht so sehr viele Leute gibt, die das gut können. Mhm. Also zu uns kommen Kinder von weit her, nur um diese Spülung durchzuführen. Mhm. Und es ist leider halt nicht in allen Fällen gut. Also es gibt Kinder, die sind gespült und das war's dann. Und es gibt Kinder, da ist es dann erstmal gut. Und trotzdem kann der Liquor nicht gut genug abfließen. Und wenn die Kinder dann etwa 2 Kilo schwer sind, kriegen sie trotzdem einen ventrikuloperitonealen Shunt. Hm.
Und diese Spülung, gibt es einen optimalen Zeitpunkt aus deiner Sicht?
Also so, das ist so zwischen 2 und 3 Wochen.
Okay. Wir sind ja doch meistens noch ziemlich klein da. Und man hat immer so ein bisschen Angst, wenn man da mit so einem Endoskop reingeht, auch viel Gewebe zu zerstören.
Also jeder Eingriff am Gehirn zerstört auch Gewebe. Deshalb muss man sich das gut überlegen, ob man das macht. Und es gibt auch so Kinder, die sind zu uns verlegt worden und wir schleichen dann um die Kinder herum und diskutieren jeden Tag mit dem Neurochirurgen. Ist es jetzt was oder nicht? Und es gibt auch einige Kinder, wo wir gemerkt haben, na, der kriegt von alleine die Kurve. Und dann macht man den Eingriff nicht. Aber es entscheidet sich eben etwa zwischen Tag 14 und Tag 21.
Okay. Das ist ja die kritische Phase. Also man versucht ja abzuschätzen, ob sozusagen der Liquor alleine abfließt oder ich so einen hohen Hirndruck bekomme. Habe ich denn irgendwelche guten Parameter, wo ich das quantifizieren kann, ob der Hirndruck so hoch ist, dass er dann mehr schädigt als die Intervention?
Also der oder Druck abwarten. Steigt ja erstmal gar nicht so stark an, weil die Schädelknochen ja noch nicht zusammengewachsen sind, sondern der Kopfumfang nimmt zu. Mhm. Man kann den Hirndruck abschätzen mit dem Taylor-Test. Das heißt, man macht eine Doppleruntersuchung in der Arteria cerebri anterior und übt leicht Druck mit dem Schallkopf aus. Und wenn das System noch genug Spiel hat, dann ist trotzdem enddiastolisch noch ein positiver Fluss zu sehen. Und wenn die Compliance des Systems dabei ist, aufgebraucht zu werden, dann verschwindet enddiastolisch der Fluss. Also es ist eine komplexe Entscheidung. Es gibt nicht ein Parameter, an dem man festmachen kann, ob man nun interveniert oder nicht. Der perzentilkreuzende, das perzentilkreuzende Wachstum des Kopfes ist schon ein ganz guter Hinweis. Man kann die Fontanelle auch fühlen. Man kann mit Ultraschall das versuchen abzuschätzen. Es gibt auch Kinder, die haben Symptome, die kriegen auf einmal Apnoen, die sie vorher nicht hatten. Auch das wäre ein Hinweis. Und in der Gesamtschau ergibt sich dann in diesem Gespräch zwischen Neurochirurgen und Neonatologen hoffentlich der richtige Zeitpunkt. Aber wissen tun wir es nicht, was der beste Parameter sind. Und experimentelle Parameter, NIRS zum Beispiel, die haben versagt.
Ja. Die Alternative war ja immer, wo man Lumbalpunktion durchgeführt hat oder da oben punktiert hat, direkt die Ventrikel punktiert hat.
Ja, also Lumbalpunktion, da ist nun richtig bewiesen, dass sie nichts bringen. Da gibt es eine Cochrane-Analyse dazu. Und wenn man direkt punktiert, macht man genauso Gehirngewebe kaputt, als wenn man das steril im OP mit einem entsprechenden feinen neurochirurgischen Instrument macht. Also vor dem direkten Punktieren auf Station durch einen Neonatologen, da würde ich total von abraten. Das ist frühe 90er Jahre.
Okay. Wenn diese, diese Drainage bzw. diese Reinigung durchgeführt wird, wird danach auch immer eine Ableitung gelegt oder postoperativ?
Also die Operation endet mit einem Rikem. Das heißt, man lässt einen ganz feinen Schlauch im Körper des Kindes, der unter der Kopfhaut mit einem punktierbaren Rikem endet. Und das ist das Elegante, dass man danach jederzeit dieses Rikem punktieren kann, aus diagnostischen wie aus therapeutischen Gründen. Also wenn es jetzt zum Beispiel nicht reicht, dann kann man, wenn man das möchte, sogar täglich, ganz einfach dieses Rikem punktieren und überschüssigen Liquor ablassen.
Okay, jetzt haben wir sozusagen diesen Extremfall besprochen, dass ich eine Ableitung legen muss, also ein Hydrocephalus sich entwickelt. Wenn die Kinder jetzt, ich sag mal, nur eine zweitgradige Blutung haben, ohne posthemorrhagischen Hydrocephalus, was sagst du denn zur Entlassung den Eltern? Worauf muss ich da achten oder wie brauchen die eine besondere Nachverfolgung?
Nein, die brauchen genau die gleiche Nachverfolgung wie alle Kinder unter 1500 Gramm Geburtsgewicht oder unter 32 Wochen. Das heißt, das Nachsorgeprogramm ändert sich durch eine Grad-2-Blutung nicht.
Und solche vorbeugenden Maßnahmen, Physiotherapie, Ergotherapie?
Unterscheiden sich nicht zwischen Kindern mit oder ohne Grad-2-Blutung.
Okay, ist ja eine wichtige Aussage. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch mit den Eltern entsprechend kommunizieren muss, weil die Angst ja ziemlich groß ist, wenn man hört, dass da ein Kopf was geblutet hat von meinem Kind.
Aber wie gesagt, wir tendieren dazu, diese Hirnblutung in ihrem Ausmaß zu überschätzen.
Okay, vielen Dank. Christoph, wenn wir uns in 10 Jahren erneut zu dieser Thematik austauschen, was kannst du dann berichten?
Ich weiß nicht, ob ich dann was berichten kann und ob ich dann auch berufen bin, etwas zu berichten. Ich würde davon ausgehen, dass es weiter Hirnblutung geben wird. Dass es uns nicht gelingt, sie zu eliminieren.
Okay.
Und sie sind vielleicht seltener, aber das weiß man nicht. Und bisher zeichnen sich überhaupt keine Therapieoptionen ab, die man einsetzen kann, nach einer Hirnblutung.
Okay.
Dass die Substanz, in der die größte Hoffnung gesetzt worden ist, das ist Erythropoietin. Da gab es jetzt eine große randomisierte Studie bei Kindern mit Hirnblutung. Und das Erythropoietin hat überhaupt keinen positiven Effekt gemacht. Wobei einschränkend zu sagen ist, dass die 5-Jahres-Daten noch ausstehen. Aber das passt ganz gut zu anderen Studien mit Erythropoietin in anderen Indikationen, also zum Beispiel nach einer Asphyxie oder bei kleinen Frühgeborenen generell. Ja. Null therapeutischer Effekt. Und die Tierdaten sahen ausgesprochen positiv aus.
Wollte ich sagen, das ist ja das Spannende, ne? Das Erythropoietin im Tierversuch, absolut begeisternd und war auch sehr vielversprechend. Das wurde ja teilweise auch schon off-label genutzt, weil man gesagt hat, das ist so, so vielversprechend, aber die Daten sind ja wirklich nicht gerade, ja, nicht mal vielversprechend oder überhaupt nichts versprechend, sondern zeigen gar nichts.
Genau, also es ist komplett ernüchternd. Ja. Und ich glaube, uns geht es genauso wie den Kollegen aus der Erwachsenenmedizin, die sehr viele Medikamente, die sich im Tierexperiment als hilfreich erwiesen haben bei Schlaganfall, bei Erwachsenen getestet haben. Da gibt es große Anzahl von Patienten, man kann das also sehr gut testen und nichts hat funktioniert. Hm.
Du hattest ja vorhin darauf hingewiesen, auf die Bedeutung der postnatalen Erstversorgung. Da bin ich gespannt, was die Daten zeigen werden zum physiologiebasierten Cord Clamping, wo ja die Tierdaten vielversprechend sind und sagen, dass diese postnatale Umstellung der Hämodynamik deutlich milder abläuft und damit diese Schwankungen nicht auftreten. Kommen ja hoffentlich Ende des Jahres die Daten raus vom ABC3-Trial. Mal sehen, ob das unser Management verändern wird. Aber bezüglich der Therapie noch mal eine Frage. Wie sieht's aus mit Stammzellen? Die sind ja auch in aller Munde. Wir hatten in einem Podcast uns darüber auch schon unterhalten zu anderen Indikationen. Was denkst du darüber?
Also es gibt randomisierte Studien zu Stammzellen bei Kindern mit Zerebralparese, wobei diese Kinder dann schon mehrere Jahre alt sind und Zerebralparese aus unterschiedlichen Gründen hatten. Und in diesen Studien hat man positive Effekte gesehen. Es gibt keine Daten zum Einsatz von Stammzellen bei Kindern mit frischer Hirnblutung. Hm.
Also Hände weg, wenn denn vernünftige Tier- bzw. klinische Studien.
Ja, das wenn geht es nur im Rahmen einer sehr gut kontrollierten prospektiven klinischen Studie.
Hm. Okay. So, welche aktuelle Publikation zu dem Thema hast du mitgebracht und empfiehlst du unseren Zuhörern zum tieferen Eintauchen in die Thematik?
Also ich habe mal zwei mitgebracht.
Okay, eine Bonuspublikation.
Sozusagen. Und zwar die eine ist eine ganz alte Publikation. Die ist von Praveen Bellab. Das ist ein Kollege, der in New York arbeitet, in Upstate New York, und ein Tiermodell entwickelt hat zur Hirnblutung. Das ist schwierig, weil diese Tiermodelle funktionieren nicht in Maus oder Ratte, sondern es funktioniert nur im Kaninchen. Aber dieses Tiermodell zeigt, warum antenatale Steroide funktionieren, warum postnatale COX-2-Hämmer funktionieren, warum das Hirnblutungsrisiko nur direkt nach der Geburt besteht und dann später nicht mehr. Mhm. Und aufgrund dieses Tiermodells hat man auch eine Reihe von Substanzen identifiziert, die potenziell in zukünftigen randomisierten Studien als neuroprotektiver eingesetzt werden können. Mhm. Und die zweite Studie ist die Studie, die die EPO-Repair-Studie beschreibt. Okay. Ende letzten Jahres in JAMA Network Open publiziert. Prospektive randomisierte Studie. Kinder mit Hirnblutung Grad 2 bis 4, randomisiert EPO oder Kontrolle. Und enttäuschenderweise kommt raus null Effekt. Aber das gehört zum Geschäft dazu, dass man Jahre oder Jahrzehnte lang an einer Substanz arbeitet. Also in meinem persönlichen wissenschaftlichen Leben waren das fast 30 Jahre. Und es kommt absolut nichts Hilfreiches dabei raus. Mhm.
Ja, das gehört dazu. Aber ich glaube, das ist auch eine klare Aussage. Man kann es nicht anwenden. Ja. Liebe Zuhörer, ja,
okay. Und noch vielleicht eine Sache, die wichtig ist. Ein Tierexperiment funktioniert ziemlich viel.
Ja.
Aber das Entscheidende ist die prospektive randomisierte Doppelblindstudie. Und die meisten Interventionen, die in diesem Format getestet worden sind, haben entweder gar keinen Effekt oder sie haben sich sogar als schädlich erwiesen.
Ich glaube, das haben wir schon zweimal gehabt in dem Podcast, dass wir darauf hingewiesen haben, dieser Widerspruch zwischen Tierversuchen und den klinischen Daten. Woran liegt es? Denkst du, dass die Tiermodelle nicht die adäquaten sind, also irgendwelche Ratten, Nager oder sonst welche? Oder
ja. Also zum einen ist es sehr schwierig, ein Tiermodell so zu bauen, dass es wirklich der humanen Situation entspricht. Hm. Also das, wie gesagt, bei IVH ist es extrem schwierig. Hm. Auf der anderen Seite kann man auch die Lehren beherzigen aus der Schlaganfallsforschung. Da entsprechen die Tiermodelle ziemlich dem, was auch bei Menschen passiert.
Okay. Und
trotzdem funktioniert es nicht.
Okay.
Es ist schon so, dass das menschliche Gehirn anders ist als das von anderen Säugetieren. Da sind wir ja auch stolz drauf, wie gut wir reden und sprechen und Schach spielen können. Das können die Tiere alle nicht. Und wenn das letztlich darum geht, dass man besser Schach spielen kann als ohne Medikament, dann kann man das beim Tier einfach nicht testen.
Genau, Schach spielen oder einen Podcast machen. Also, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, den Link zu der Arbeit finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage. Gut, Christoph, damit ist die Dreiviertelstunde schon fast zu Ende. Noch deine Take-Home-Message, wenn du jetzt als frisch Promovierter deine Karriere starten würdest, mit welcher Thematik würdest du dich beschäftigen?
Also, ich würde erstmal versuchen, das Handwerk zu lernen. Also unser Beruf hat ja ziemlich viel, was man erstmal können muss. Also manuell, aber auch, was weiß ich, wie man parenterale Infusionen aufrechnet, wie man mit den Eltern spricht, wie man mit dem Stress umgeht, wie man mit Tod und Leben umgeht. Also ich hätte erstmal ziemlich viel anderes zu tun, als jetzt erst mich mal auf die Forschung zu konzentrieren. Und das, was, wenn man dann sich entscheidet, in die Forschung zu gehen und zu sagen, mich interessiert auch, was Kindern helfen kann, die vielleicht erst in 10 oder 20 Jahren geboren werden, dann muss man sich angucken, was ist um mich herum, welche Struktur und wo gibt es Leute, mit denen ich zusammen was machen könnte. Hm. Das ist sehr abhängig von der lokalen Umgebung.
Ja, das ist ein guter Punkt. Als Einzelkämpfer ist man nicht gut aufgehoben und kommt auch nicht vorwärts, beziehungsweise hat einfach nicht diese guten Bedingungen zum Forschen. Hm. Und man also braucht zerebrale
Integrität steht natürlich ganz im Vordergrund unserer Bemühungen. Ja. Und es ist gleichzeitig eigentlich das, was am allerschwersten zu beforschen ist, weil sich eben das Gehirn von Tieren doch sehr anders entwickelt als das von Menschen. Und wenn man das professionell macht, dann kann man nicht gleichzeitig klinisch tätiger Arzt sein. Es ist eine Illusion zu glauben, man könnte nebenher ein riesiges Tierlabor betreiben und konkurrieren mit professionell geführten Laboren und gleichzeitig noch Nacht für Nacht sich auf der Intensivstation mit den kleinen Babys beschäftigen.
Wie war? Okay, Christoph, möchtest du noch irgendwas unseren jungen Zuhörern oder Zuhörerinnen mitgeben?
Ich glaube, man merkt mir an, dass ich das, was ich mache, gerne mache, auch nach langer Zeit noch.
Ja.
Und es ist wichtig, sich die Freude an der Tätigkeit, die wir haben, nicht nehmen zu lassen durch die ganzen Widerwärtigkeiten unseres Berufes. Also die vielen Einsätze zu ungünstigen Zeiten, auch das Realisieren, dass man halt nicht in allen Fällen helfen kann, dass man auch mit tragischen Schicksalen umgehen muss. Und trotzdem haben wir es gut im Verhältnis zu unseren erwachsenen Medizinkollegen. Da ist eigentlich der schlechte Ausgang geregelt. Und ab und zu mal können sie jemanden heilen. Bei uns ist die Regel, dass aus den Kindern alles was Schönes wird. Und wir haben einen riesigen Vorteil. Unsere Kinder schrumpfen nicht wieder. Wir haben eine Rezidivrate von null. Das kann jemand, der Herzinfarkte behandelt oder Karzinome nicht sagen.
Ja, es ist wahr. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich freue mich jeden Tag, wenn ich über die Station früh morgens gehe und in diese Betten von den Kindern gucke, immer noch über meinen Beruf, den ich habe, einfach zu sehen, dass diese Kinder ja irgendwie wachsen, groß werden und irgendwann, auch, wie gesagt, der größte Teil halbwegs gesund nach Hause geht. Und das hat kaum jemand in seiner Klinik.
Ja, ziemlich gesund sogar. Also wir haben ja die Natur im Rücken. Viele unserer Kinder sind nicht krank. Die sind nur in einer besonderen Situation. Die müssen beheizt werden und man erleichtert ihnen das Atmen und wir sondieren ihnen am Anfang die Nahrung oder geben sie ihnen sogar über die Vene. Aber sie sind nicht krank. Sie sind nur nicht ganz an der richtigen Stelle und nach ein paar Monaten hat sich das Problem alles komplett erledigt.
Ich glaube, das ist für mich auch die größte Erkenntnis in den vergangenen 30 Jahren zu sehen, wir müssen die nicht heilen, sondern wir müssen denen bloß gute Umgebungsbedingungen schaffen, in denen die aufwachsen können.
Ja.
Christoph, super. Vielen Dank. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir wieder Spaß gemacht. Ja, herzlichen Dank.
Und Gut. Dann schönen Abend noch, ne?
Tschüss.
Tschüss.
Das war er wieder, der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen heute zum Thema Hirnblutung mit Professor Dr. Christoph Bührer aus Berlin. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.